Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich bin heute in Berlin mit einem Spezialgast, einem altbekannten Gesicht. Wir haben uns vor ein paar Monaten vor der Europawahl, vor den Landtagswahlen im Osten Deutschlands getroffen. Peter Hane, ehemalige ZDF-Größe, Bestseller-Autor, mehrfacher, millionenfacher Bestseller-Autor oder Bücherverkäufer, Peter Hane. Herr Hane, wir haben gestern tumultartige Szenen im Landtag Thüringen erlebt. Nicht Handgreiflichkeiten, aber da ging es schon hitzig zu und her. Wie analysieren Sie diese unübersichtliche Lage? War das eine Bagatelle für Sie? War das ein Weckruf? Worum ging es da aus Ihrer Sicht?
Also Thüringen, das war, wie soll ich sagen, zugespitzt die Panik und die Angst, die die etablierten Parteien haben, dass dieses widerspenstige Volk des Ostens, das wir doch alle gerühmt haben 1989, als sie die Demokratie praktiziert haben und das kommunistische System niedergewalzt haben, da waren die Ossis großartig. Jetzt werden sie ja für den Westen zur Gefahr. Und die Jugend. Die Jugend hat dem Westen die rote Karte gezeigt nach dem Motto, ihr könnt Kampagnen machen von morgens bis abends, wir wählen, was wir wollen. Das ist kulminiert gestern in Thüringen im Landtag. Man merkte ja förmlich, die CDU war außer sich. Und dann sagt der führende CDU-Mann, was die AfD da macht, ist eine Machtergreifung. Das heißt, sie benutzen inzwischen ihrer Wut und in ihrer Ratlosigkeit und Angst sogar schon Nazi-Vokabular, um die AfD fertig zu machen. Und das zweite Symbol ist sicher auch im Osten, ist in Sachsen, in Dresden, der Zusammensturz der Carola-Brücke, also wo diese Brücke zusammengebrochen ist. Das sind so zwei symbolhafte Ereignisse, wie es um Deutschland steht.
Sehen Sie in dieser Landtagssituation, Tumulte, alle gegen die AfD, BSW, CDU, Linke, SPD, alle gegen die AfD. Sehen Sie das dies als Akt der Verzweiflung, als letztes Aufbäumen? Wie deuten Sie das?
Ja, es ist ein Akt der Verzweiflung, weil das Symbol ist ja, die FDP ist jetzt quasi marginalisiert. Sie hat Stimmen bekommen, sogar unterhalb der Tierschutzpartei. Und das war mal eine staatstragende Partei noch vor 2 Jahren. Und die Grünen, wo doch angeblich der absolute Siegeszug programmiert war. Wir retten die Welt und Klima und wir machen alles besser und wir sind die großen Vorbilder, sind die, pulverisieren sich. Also man kann das Wahlergebnis immerhin von Miniländern, die haben ja nur 2 Millionen Einwohner, Brandenburg oder Thüringen, Sachsen ein bisschen mehr. Das heißt, solche Miniländer haben das Parteiengefüge, das seit dem Zweiten Weltkrieg festgefügt war, mit einem Male explodieren lassen. Wir werden wahrscheinlich erst Zeithistoriker bemühen müssen in 50 Jahren oder in 100 Jahren, die dieses Phänomen erklären. Also diese 3 Ostwahlen. Und ich betone Ostwahlen, es ist gut, dass sie nur im Osten waren und nicht noch ein westliches Land. Das hätte das alles relativiert. Jetzt wird man einmal sagen können, das war der Anfang vom Ende des festgezurrten Parteiensystems in Deutschland.
Das scheint so ein bisschen eine Unregierbarkeit liegt in der Luft, wenn man nach Thüringen schaut, aber wenn man auch nach ganz Deutschland schaut. Parteien sprechen miteinander oder überlegen sich zu koalieren, wo man eigentlich das Gefühl hat, das passt überhaupt nicht. Wenn wir jetzt Thüringen anschauen, da will die gedenkt die CDU mit dem BSW gemeinsame Sache zu machen, niemand mit der AfD. Wie geht es jetzt weiter? Wer mit wem? Was wäre da das ideale Szenario für Sie?
Naja, das ist ja das Wahnsinnige eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Dass die CDU, die eigentlich in den Genen, in den Parteigenen hat, Wir waren damals die Partei der Wiedervereinigung. Wir haben den Kommunismus niedergerungen. Helmut Kohl war der große Europäer, aber der Kanzler der Wiedervereinigung. Dieselbe Partei paktiert jetzt eher mit den Stalinisten von Sarah Wagenknecht, beziehungsweise sogar den Altlasten, also ganz konkrete Politiker, die ja bereits in der DDR aktiv waren, die eine Stasi-Vergangenheit haben. Damit wird jetzt kooperiert. Aber die AfD, die ja zu 90% aus ehemaligen CDU-Leuten besteht, die ist plötzlich der Böse. Das heißt, man hat sich verrannt und da kommt man wahrscheinlich nie wieder raus. Die Partei der CDU bundesweit hat sich verrannt in dieser Brandmauer, denn der Witz ist ja, die Brandmauer existiert vor Ort und das ist das Wichtige, Kommunalpolitik. Existiert die ja gar nicht. Also mir sagt ein Oberbürgermeister, ja, also Entschuldigung, wieso soll ich denn gegen die AfD sein? Das sind doch Leute, mit denen bin ich zur Schule gegangen, die waren im gleichen Sportverein wie ich. Wieso soll ich die plötzlich als Nazis bezeichnen? Nur weil in Berlin die Parteiführung das meint. Das heißt, die Vernunft kommt wieder wie 1989 von der Basis. Und nicht irgendwo in Parteitagen oder das ist alles marginalisiert. Der Osten hat uns jetzt bewiesen, und ich bin ja ein Wessi durch und durch, und ich bin richtig stolz auf diese Leute, die nach 89 nochmal den Mut haben, nochmal, das ist eine die Wahl war eine Revolution. Sie müssen sich vorstellen, alle großen Firmen haben gewarnt, alle Parteien haben gewarnt, die Kirchen haben ja die für die war ja die AfD Dämon und Beelzebub und Hölle in einem. Sie haben alle zum Schluss Edeka, der große Lebensmittelkonzern Edeka, hat in der letzten Woche eine Kampagne gemacht. Blau ist ganz furchtbar, in Klammern ihr eigenes Logo ist blau. Also da sieht man mal, dass die nicht alle Tassen im Schrank haben. Und die haben dann plötzlich gemerkt, da war schon ein Aufstand vor den Wahlen. Edeka geht es gar nichts an, was ich wähle, die sollen Lebensmittel verkaufen. Nach der Wahl sind sie als Erste umgekippt, ist für mich symbolisch, und haben gesagt, naja, die Kampagne war ja wohl falsch und wir machen das nie wieder. Selbst die knicken jetzt ein, weil sie merken, wir können gegen das Volk nicht mehr regieren. Was im Augenblick passiert in Berlin? Die Ampel regiert gegen das Volk. Das Volk will die Zerstörung der Wirtschaft nicht. Das Volk will die ungebremste Migration nicht. Das Volk sieht doch inzwischen, vor allem die da wohnen in der Region, ja, die Grenzen sollen gesichert werden. Sie werden nirgendwo gesichert. Steht nirgendwo ein Polizist? Wir sehen ja jetzt bei News zum Beispiel die Reportagen. Es hat sich nichts geändert. Und dann diese Hinterzimmerkungelei. Das ist typisch westlich. Nur ein Beispiel. Der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, hat ja aufgerufen, muss ich mal vorstellen, aufgerufen vor der Wahl in Brandenburg, ja, man solle am besten doch den SPD-Ministerpräsidenten wiederwählen, denn damit verhindert man die AfD. Dahinter war das, also erstens muss man für sowas aus der Partei ausgeschlossen werden, weil es verstößt das schlimmste Vergehen, was man machen kann, ist eine andere Partei zu empfehlen als die eigene. So, das ist das Erste. Aber das Zweite, dahinter steckte das Kalkül. Wenn in Brandenburg die SPD gewinnt und die AfD verhindert, haben wir wieder diese wunderschöne Koalition Rot und Schwarz. Also zu Deutsch, wir sind bei den Gewinnern. Und nun kommt der böse Ossi und hat das Kartenhaus in Einschutz gebracht. Die ganzen Strategien, die so typisch westlich sind, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin. Ich habe ja seit 50 Jahren darüber berichtet und für mich ist das alles nichts Neues. Das war immer so. Also der Kretschmer, nochmal um den zu nehmen aus Sachsen, den Ministerpräsidenten, der war plötzlich für Merz als Kanzlerkandidat. Und alle haben sich gewundert, haben gedacht, das gibt's doch nicht. Der war doch immer für Söder. Ja, Dahinter steht eine Absprache, die dann aufgeflogen ist, dass, wenn die CDU die Regierung übernimmt nächstes Jahr, dass Herr Kretschmer dann erlöst wird von seinem Amt als Minister und will Bundesforschungsminister werden. Also interessant, bei dem bricht die Brücke zusammen und er will Forschungsminister werden, ist ja schon mal lächerlich. Aber diese Absprachen, diese Form der Hinterzimmerdiplomatie, das wollen die Leute nicht mehr. Und der Witz ist, diese, wie soll ich sagen, das ist wie ein Virus, das geht jetzt auch in den Westen. Zumindest die Jugend, auch im Westen, wacht jetzt auf und sagt, wir wollen diese Art von Politik nicht mehr. Vielleicht hätten wir sogar mal die Chance, in die Nähe der Schweiz zu kommen. Nämlich, die Leute sehnen sich nach Volksabstimmungen, sehnen sich nach Volksbefragungen. Sie wollen nicht mehr pädagogisch angewiesen werden von oben. Das kann eine große Chance sein.
Sie haben etwas, ein wichtiges Stichwort genannt, das ist das Volk. Und zwar, Sie haben vor diesen Landtagswahlen im Osten, haben Sie mehrere Reden gehalten vor Tausenden von Menschen. Also wirklich beeindruckendes Publikum, das da zu Ihren Vorträgen gepilgert ist. Was haben Sie für Feedback erhalten? Was ist auch vielleicht die Resonanz von diesen Menschen im Volk? Wie ist der Groove? Was ist der Sound des Ostens?
Also der Sound des Ostens ist Selbstbewusstsein nach dem Motto, wir lassen uns nichts mehr vorschreiben. Das ist für mich das fast Entscheidende. Und es ist der Sound, wir sind 89 auf die Straße gegangen, friedlich, das ist ja nach wie vor auch alles friedlich, und haben etwas erreicht. Das heißt, man kann durch Protest etwas erreichen. Der Westen hat ja diese Erfahrung gar nicht. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes echte Deutsche, nämlich Untertan. Der klassische Deutsche, siehe Heinrich Mann, der Roman, wir sind der Untertan. Die Deutschen haben diese Untertanengesinnung. Das hat der Osten nicht. Ich habe gemerkt, also die Veranstaltung, muss ich mal sagen, kann man da bei YouTube alle nachgucken, waren immer bei mittelständischen Unternehmensverbänden, also Mittelstandsinitiative Cottbus jetzt zuletzt. Es war nie Partei. Ich habe auch immer klar gesagt, als Journalist habe ich nicht die Aufgabe, Wahlkampf zu machen, sondern ich bringe Fakten. Als Journalist bringe ich Fakten. Die ganzen Reden sind voll mit Fakten. Und die Leute müssen dann sich selber entscheiden, welche Konsequenzen sie ziehen. Also wen wählen sie nachher? Wir erleben ja heute, und wir haben im Hintergrund hier meine frühere Arbeitsstätte, ZDF, Sie erleben ja heute eine Pädagogisierung, um es mal vorsichtig zu sagen, ich würde ja sagen auch schon Ideologisierung des Öffentlich-Rechtlichen. Die glauben ja, und es hat ja entsprechende Sendungen auch vor den Wahlen gegeben, Sie müssten die quasi nicht nur an die Hand nehmen, sondern zwingen, was sie wählen sollen. Und das hat ja abstruse Geschichten. Sie instrumentalisieren zum Beispiel, selbst Schauspieler treten auf und werden dann verkauft als neutrale Bürger. Und jetzt sage ich mal ein klassisches Lutherwort, die Leute merken, wir werden verarscht. Es ist doch, die sagen also, irgendwann reicht's. Also es gibt Straßenumfragen in den Hauptnachrichtensendungen, auch hier bei mir, hier im Rücken beim ZDF. Da wird so getan, als seien das zufällige Bürger, die da sagen, oh, der Osten und die Nazis kommen und so. Und nachher stellt sich raus, das waren Mitarbeiter von ARD und ZDF. Also da, ich will es mal auf einen Nenner bringen. Dadurch, dass die gesamte nationale Front, so nennen wir das ja aus der Geschichte der DDR, das heißt, da gab es auch viele Parteien, im Endeffekt war es eine. Und das haben wir ja heute auch, wenn die CDU mit dem BSW zusammenarbeitet, ist das eine nationale Front. Breiter geht's ja gar nicht. So, das bricht jetzt plötzlich alles auseinander. Wer hätte das gedacht? Also ich hätte mir das nicht erträumt.
Wenn wir noch ein bisschen nochmals zurück auf Thüringen fokussieren, da ist ja die Spiel- oder matchentscheidende Person ist ja dieser Björn Höcke. Da kristallisiert sich der ganze politmediale Zorn, die volle Aufmerksamkeit ist auf diesem Herrn Höcke. Sie haben ihn, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ob Sie ihn schon überhaupt mal getroffen haben, aber Sie haben ihn zumindest aus der geografischen Nähe erlebt, haben seine Wähler, vielleicht Wähler, getroffen. Wie schätzen Sie diese Figur, diesen AfD-Chef in Thüringen ein? Wie ist er drauf? Wie gefährlich ist er vielleicht? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich habe ihn noch nie getroffen, noch nie gesprochen, was ich eigentlich bedauere. Aber es gab, wissen Sie, als Journalist habe ich ja das Prinzip, also erstens generell Brandmauern und Kontaktschuld, also nach dem Motto, ich säße jetzt nicht mit Ihnen hier sympathisch gegenüber, sondern Sie wären jetzt Höcke. Da wäre ich ja schon ein Fall des Verfassungsschutzes, weil ich ja in ein Mikrofon gesprochen habe, das ein Nazi mir entgegenhält. Ist doch alles Wahnsinn. Diese Form von Kontaktschuld und Brandmauern ist etwas für Schwachsinnige, also für Leute, die keine Argumente haben, keine Überzeugungskraft haben und letztlich keinen Intellekt haben. Die brauchen eine Brandmauer. Gerade wenn ich jetzt schon noch aktiver Journalist wäre, würde ich gerade Höcke interviewen, weil ich brauche ja nicht Leute zu interviewen, die mir zujubeln, sondern da ist auch immer das schöne Wort entzaubern. Wir entzaubern die jetzt mal. Das wagt aber keiner mehr, weil Herr Höcke viel zu intelligent ist. Wo der auf ist, Alice Weidel genauso, wo die auftreten, walzen die ja die Journalisten platt, weil sie sie entzaubern als Leute, die nur Vorurteile haben. Und Höcke, ich nehme nur mal eins aus der Biografie. Höcke war ja in Hessen Oberstudienrat, war also Gymnasiallehrer. Er war an seiner Schule der Vertrauenslehrer. Das heißt, das ist ja der höchste Adel, den man hier haben kann, dass die Schüler einen wählen. Das ist der quasi immer ansprechbar ist, weil er gerecht ist und so weiter. Gäbe es was gegen Höcke? Ich erinnere Sie nur an den Fall Aiwanger in Bayern. Da hat man ehemalige Mitschüler ausgegraben, was das doch für ein Nazi war. Wenn es das bei Höcke gäbe, wäre das doch längst veröffentlicht. Sie finden nichts. Und jetzt, ich habe ihn nicht hautnah erlebt, sondern ich habe ja in Cottbus gesprochen, der Platz war schwarz vor Menschen. Und nach mir 3 Tage sprach Höcke. Da habe ich, sage ich mal ganz ehrlich, erstmal nur geguckt, wie viele Leute hat der auf dem Platz und wie viele hatte ich. So schlicht ist ja das Leben, nicht wahr? Man ist ja völlig uneitel und bescheiden und so weiter. So,
wer hatte mehr?
Ich, aber das Doppelte. So, aber auf jeden Fall ist ja egal. Der Höcke hat eine Ansprache gehalten. Ich war völlig platt und habe mich immer gefragt, ja, was haben die Leute eigentlich gegen Höcke? Der stand da freundlich, fröhlich, ohne Manuskript, ohne Pult, ohne alles, wie so ein Entertainer, hat die Leute richtig angesprochen, mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, als einer, der das 50 Jahre ja erlebt hat, und ich habe ja vor allem immer damals über die CDU und die CSU berichtet, 1:1, also ich hörte förmlich Helmut Kohl, ich hörte Franz Josef Strauß, es war einfach CDU in CSU in Reinkultur, was der da gesagt hat. Und das soll jetzt plötzlich rechtsradikal sein? Jetzt haben sie ja, und dann sprach auch der Direktkandidat, ein junger, toller Typ, nach ihm, der ja auch gewählt worden ist, direkt. Jetzt haben Sie ja entdeckt, oh, der ist ja rechtsradikal. Jetzt haben wir einen Rechtsradikalen im Parlament. Wissen Sie, was Sie dem vorwerfen? Die werfen dem vor, dass er gesagt hat, wir brauchen eine Verteidigungsstrategie gegen illegale Migration. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes, was ist denn daran rechtsradikal? Die CDU hat ja, um Stimmen zu fangen, die Woche vor der Wahl, bei allen 3 Wahlen, noch diese Parolen veröffentlicht, wir wollen die Grenzen schließen und illegale. Plötzlich ist das rechtsradikal. Das heißt, so langsam durchschauen die Leute, dass diese Diffamierung nicht funktioniert und vor allem die Nazi-Keule, diese dauernde Nazi-Keule, ist längst wirkungslos. Da fällt keiner mehr drauf rein.
Was würden Sie jemandem sagen, Vielleicht auch im Osten, das gibt es ja auch, das soll es ja auch geben. Andere Parteien haben trotzdem auch noch ein paar Wähler, die ein gewisses Unbehagen plagt, wenn man an die AfD denkt. Insbesondere an Herrn Höcke. Ich meine, die Rhetorik ist schon, da kann man sich dran abarbeiten, stoßen, das ist nicht ganz jedermanns Sache. Auf jeden Fall, was würden Sie da jemandem sagen, der da lieber ein bisschen auf Distanz geht, der sagt, ja, das ist noch eine junge Partei, jetzt nicht gleich sofort ins kalte Wasser, nicht sofort gleich in die Regierung, das ist mir alles zu unsicher. Was würden Sie so jemandem sagen?
Also sagen wir mal, bei Höcke würde ich erstmal konkret sagen, schaltet einfach das Fernsehen aus und das Radio, also den Mainstream. Tut einfach so, als wäre das gar nicht da. Und dann hört euch mal eine Rede an. Und dann könnt ihr doch analysieren. Wissen Sie, ich finde es, wir haben ja auch in der alternativen Szene der Medien, der Alternativmedien oder der herausragenden Persönlichkeiten, die dort auftreten, die zwar immer wieder positiv zur AfD, aber so nach dem Motto, ja, aber eigentlich bin ich ja unabhängig oder naja, also die AfD ist mir auch nicht so ganz sympathisch. Ich frage immer nach, nenn mir doch einen Satz von Höcke, ein irgendwas, was unsympathisch ist. Die haben ja noch nicht mal das Wahlprogramm gelesen.
Da darf ich mal Sie mal fragen, was finden Sie eigentlich, was ist aus Ihrer Sicht, es gibt keine Partei oder keinen Menschen, der alles korrekt macht. Was ist für Sie der zentrale Fehler der AfD?
Ja, da muss ich jetzt überlegen. Also das Problem der AfD ist, dass es eine Sammlungsbewegung war von unzufriedenen Leuten, meist aus der CDU, die aus guter Motivation etwas Neues auf den Weg bringen wollten. Dazu noch mit der doch immer noch vorhandenen Spaltung zwischen West und Ost. Das sieht man ja daran, der eine Vorsitzende Kupala kommt aus dem Osten, Alice Weidel aus dem Westen. Also das, und dann hat ja der wunderbare Gauland, der ja immerhin der große Wahlstratege der CDU war, ohne den wäre Roland Koch in Hessen nie an die Macht gekommen. Das war alles Gauland. Das vergessen die Leute ja alle inzwischen. Das heißt, der hat ja gesprochen von einem gärigen Haufen. Für mich ist eher das Positive. Als Journalist von außen betrachtet, ist es für mich einmalig in der deutschen Parteiengeschichte, dass eine rechts angesiedelte Partei Erfolg hat, in allen Landtagen sitzt, im Bundestag sitzt und der Erfolg seit 15 Jahren anhält. Es hat 100 Gründungen gegeben, die habe ich alle mitgemacht. Die Schill-Partei, die war ja sogar in der Regierung in Hamburg, ist auseinandergeflogen. Sie sind alle auseinandergeflogen. Das heißt, ich sehe eher das Positive. Das Zweite ist, jede Partei hat Irre. Ich meine, bei den Grünen ist es so, da sind alles Irre. Also warum regt sich eigentlich keiner über die Grünen auf? Bei der AfD sind es vielleicht ein paar.
Und wenn wir jetzt mal auf diese inhaltlichen Fragen gehen, rein sachlich, wo würden Sie sagen, wo würden Sie diesen AfD-Kritikern recht geben?
Ja, ich kann Ihnen wirklich nicht recht geben. Sie sagen antisemitisch, aber die Pro-Israel-Partei im Bundestag, die Schlechtdenige, ist die AfD. Die anderen Parteien haben immer mitgestimmt, wenn es um diese Boykottgeschichte ging oder das ganze Palästinenser-Problem. Dann in der UNO, man muss ja immer sehen, zum Schluss kulminiert das in der Abstimmung in der UNO. Da haben sie ja regelmäßig entweder sich enthalten oder sogar gegen Israel mit einer falschen Friedenslyrik. Die AfD ist eben deswegen anstößig, weil, ist ja völlig klar, wenn frustrierte Leute plötzlich die Chance wittern, wir können doch etwas verändern, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man in der Rhetorik, auch im Inhaltlichen überspitzt. Aber wissen Sie, es ist doch ein Witz in Tüten. Die damalige Petri ist ja diskreditiert worden, weil sie gesagt hat, wir müssen die Grenzen notfalls mit Waffen schützen. Jetzt frage ich mich allen Ernstes, wenn ich heute sage, an der Grenze muss Polizei sein. Das sagt ja inzwischen jeder. Entschuldigen, kommen die da mit Wasserpistolen? Kommen die da? Natürlich sind die bewaffnet. Das heißt ja nicht, dass sie schießen, aber sie, wissen Sie, das sind alles so Sachen, und da versucht man, die Bevölkerung aufzuhetzen. Und natürlich, jemand, der nur öffentlich-rechtlich hat, der nicht weiß, dass es die Weltwoche gibt mit ihren großartigen Interviews oder Tichys Einblick oder Kontrafunk oder irgendwas, wer das alles nicht weiß, der hat ja viele Informationen gar nicht.
Da sehen Sie sich eigentlich als eine Art Apologeten der AfD, als eine Art Pflichtverteidiger?
Nein, überhaupt nicht. Sie stellen ja die Fragen entsprechend. Ich beantworte fröhlich die Fragen. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, ich bin nur froh, dass es dass es endlich eine Opposition gibt, die es ja jahrelang nicht gegeben hat. Die CDU ist ja keine Opposition, ganz im Gegenteil. Die macht ja bei allem mit oder hat es ja auch bewerkstelligt. Überhaupt nicht. Also erstens bin ich der Meinung, die AfD hat gar keinen Apologeten nötig. Ich bin nur gegen Stigmatisierung. Und ich sage mir, das habe ich mein ganzes Leben lang. Also wenn man mir eins nicht vorwerfen kann, ich sei ungerecht. Ich habe immer, auch im kollegialen Miteinander, mit Kollegen, die ich hatte, die ganz anders denken als ich. Aber ich habe mich immer vor sie gestellt oder hinter sie gestellt. Weil ich dieses Gerechtigkeitsempfinden habe. Und ich merke jetzt, Sie meinen ja nicht nur die AfD, die Kritiker, sondern Sie meinen auch den Osten. Das ist im Augenblick das Problem und der Osten merkt das. Ich habe es mal jetzt auf die Formel gebracht, den etablierten Parteien scheint es ja wenig Probleme zu machen, dass kriminelle Araber hier einreisen. Das Problem sind für die Ossis. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Die finden die Ossis gefährlicher als die Araber.
Was ist das ganz große Missverständnis, wenn es um Ostdeutschland und die Ostdeutschen geht?
Dass die Ostdeutschen die Demokratie nicht begriffen hätten. Und mit Demokratie, das wird ja offiziell gesagt, auch von den Ostbeauftragten, der eine war ja von der CDU, der jetzige ist von der SPD, die sagen also, irgendwie hat der Osten die Demokratie nicht verstanden, weil sie eben widerspenstig sind. Ich drehe es genau um und sage mir, das, was der Osten uns jetzt liefert, ist ein zweites 1989. 1989 war eine Lehrstunde für Demokratie. Der Osten ist auf die Straße gegangen, ohne einen Schuss, ohne Rebellion, ohne einen Blutstropfen, ganz friedlich. Es gibt ja diesen zentralen Satz von Mielke, mit allem hatten wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten, in dem berühmten Film von Erich Löst. Das heißt, und das erleben wir jetzt wieder. Das Verblüffende ist, der Osten steht auf und sie wollen ja nicht irgendeinen imaginären Wohlstand oder irgendwas. Sie wollen einfach, wie soll ich sagen, in Ruhe gelassen werden. In Ruhe heißt, wir wählen, was wir wollen, wir machen, was wir wollen, wir freuen uns, dass wir Deutsche sind, sind sogar stolz darauf. Völlig normale Sachen.
Wie konnte es eigentlich nach diesem 1989, das Sie angesprochen haben, nach diesem geeinten Deutschland, Ost und West, diesem Zusammen, auf dieses Gegeneinander, auf dieses gespaltene Land kommen? Wie kam es zu damals, zu jetzt? Was ist da genau in Deutschland passiert?
Naja, es ist schon die Angst des Westens, die Vormachtstellung zu verlieren. Wissen Sie, der Kalte Krieg hatte ja zum Beispiel auch was für sich. Da war die Welt wunderschön aufgeteilt. Die Ideologen sind ja alle erschrocken, als die Mauer plötzlich weg war. Denn der Kalte Krieg, da hatte sich jeder eingerichtet. Auf der einen Seite die Sowjetunion, auf der anderen Seite Amerika. Die Welt war friedlich. Es war alles wunderbar geordnet. Keiner hat sich aber den Gedanken gemacht, dass ja die auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sind, in Unfreiheit leben und auch Freiheit verdienen. Also da war alles gut geordnet. Dann kam die Wiedervereinigung. Das heißt, damit war ja die Vormacht des Westens instrumentalisiert. Sie müssen sich vorstellen, alle entscheidenden Positionen im Osten waren ja von Wessis besetzt. Die Ministerpräsidenten Biedenkopf, Vogel und wie sie alle heißen, waren ja Wessis. Die Sparkassen, die kamen, die Versicherungen, die kamen, war alles aus dem Westen. Und dann die Medien. Die Medien sind ja bis zum heutigen Tag im Osten quasi Westmedien. Das heißt, die Konzerne, zu denen die Ostzeitungen gehören, sind alle aus dem Westen. Und selbst der Mitteldeutsche Rundfunk, der ja der gemeinsame Sender dieser Länder ist, die jetzt da gewählt haben, ist besetzt von Wessis. Wenn Sie da die Moderatoren angucken oder was auch immer, und ich bin ja bei Riverboat und überall in den Sendungen, das sind alles Wessis. Die Kabelträger kommen aus dem Osten. Und jetzt emanzipiert sich der Osten. Und das ist für das westliche Denken ein Schock. Das heißt, meine Güte, die folgen uns nicht mehr. Es ist jetzt eine Entzauberung der westlichen Vormachtstellung. Und da kann ich nur sagen, das ist ein heilsamer Schock. Das geschieht denen recht. Ich bin nun ein eingefleischter Wessi. Ich war ja zum Anfang meiner Karriere in Saarbrücken bei der ARD. Westlicher geht's ja gar nicht. Das war, wir wussten gar nicht, wo der Osten ist. Und keiner war jemals im Spreewald gewesen oder in Mecklenburg. Das war ja als böhmische Dörfer. Und jetzt kommen die plötzlich und bringen ein System zum Einsturz. Und das muss man einfach mal in der historischen Dimension im Augenblick zur Kenntnis nehmen. Es ist wie 89. Sie bringen wieder ein festgefügtes System ins Wanken. Dass alles die Sicherheiten, die wir immer hatten, sind weg.
Was weiterführend bedeutet, dass es jetzt mit Deutschland aufwärts geht, dass es gut kommt.
Also ich bin ja sowieso Optimist, aber nicht im Sinne von rosa-rote Brille, sondern ich sage immer, Realismus ist das Entscheidende. Und der Realismus zeigt mir eins. Und das ist jetzt der Knüller an dem, was wir in diesen Wochen erleben. Die Altparteien, ich spreche ja immer schon von den Altparteien, das war ja immer Diffamierung, Diffamierung. Jetzt ist es ja Realität. Die Altparteien, also die Etablierten, sind etwas für meine Generation, also für Leute, die näher an der Urne sind, als die Jugendlichen an der Wahlurne. Das heißt, die Jugend rollt jetzt plötzlich Deutschland auf. Vor einem halben Jahr, wenn wir beiden dies jetzt thematisiert hätten und ich hätte Ihnen gesagt, was ich aber nicht sagen konnte, weil ich es ja nicht wusste, oder nicht ahnte. Also die Jugend wird in einem halben Jahr der AfD eine Riesenstärke bringen und wird sich unbeirrt zur AfD stellen. Ich habe ja tollste Erlebnisse. Sie haben jetzt gesprochen von meinen Kundgebungen. Ich stehe da in Cottbus, man kann das ja nachhören, und sage, die AfD hat jetzt in den Schulwahlen, da wird ja immer so Demokratie gespielt in den Schulen und dann machen die eine Wahl. Hat ja die AfD, habe ich dann gesagt, so 40%, das ist ja wahnsinnig hoch. Hinterher kommt eine Gruppe von jungen Leuten auf mich zu, so noch mit Zahnspange und so. Also Ihre Rede war ja ganz toll, aber da haben Sie nicht recht mit der AfD, mit den 40%. Und ich guckte schon ganz irritiert, weil ich es doch hier auf dem Blatt hatte. Nein, an unserem Gymnasium waren 68%. Überlegen Sie mal, da kommen wunderbare junge Leute, die mitten im Leben stehen, die was erreichen wollen, die Leistung haben wollen. Und das heißt für mich jetzt, die Schweigespirale ist durchbrochen. Und das ist die größte Gefahr, die ja hellsichtige Wessis auch sehen. Solange man sich geschämt hat, die AfD zu wählen, solange man sich geschämt hat, den Namen Höcke überhaupt über die Lippen zu kriegen, war das ja alles nicht so schlimm. Jetzt sind die Leute selbstbewusst.
Jetzt kommt's gut.
Ja, es kommt gut, und zwar nicht aus irgendeinem Bauchgefühl oder einem Pseudo-Optimismus. Ich sehe ja, dass sich etwas bewegt. Und es bewegt sich ja nicht zum Negativen. Das heißt, die Pulverisierung der Grünen, der übrigens jetzt ja auch die Jugendorganisation weggelaufen ist, keiner will mehr was mit den Grünen zu tun haben, ist der Beweis. Der Kipppunkt ist erreicht. Die Leute sind es satt, was bisher ist, und sie wollen etwas Neues und dafür kämpfen sie.
Glauben Sie, das gilt auch für die Grünen, wo jetzt diese, überspitzt formuliert, diese zeitgeistigen, woken Personen eher ein bisschen in den Hintergrund treten und vielleicht wieder die Realos, vielleicht sogar ein Habeck, ist ja jetzt nicht, eher wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken.
Aber das ist wieder, was Sie jetzt sagen, so dieses typische alte, also Entschuldigung, dass ich Ihnen das in Ihren jungen Jahren sagen muss, dieses alte Denken. Also wir denken immer noch in solchen Kategorien, also wenn jetzt Herr Habeck und dann die Realos und so. Ich sag's mal ganz platt, dafür bin ich zu nah am Volk. Ich bin ja eigentlich nur immer unterwegs und Veranstaltungen und so weiter. Ich kriege ja mit, was die Leute denken. Die wollen nicht eine neue Schattierung von grüner Politik. Jetzt nehmen wir mal nur die Grünen. Man könnte ja auch die FDP nehmen und die CDU. Die werden ja genauso marginalisiert. Wissen Sie was? Die sagen jetzt, die jungen Leute, lasst uns doch einmal in Ruhe mit dem Regenbogen, mit Queer, mit Klima, mit Nachhaltigkeit. Lasst uns doch einmal in Ruhe mit diesen Themen. Was wir wollen, ist Freiheit. Wir wollen Demokratie. Wir wollen essen, was wir wollen, feiern, wie wir wollen, fliegen, wie wir wollen. Wir wollen Autos haben, wo der Auspuff glüht, nur weil es dann schnell geht. Lasst uns doch einmal mit dieser Ideologie in Ruhe. Wissen Sie, wir brauchen jetzt gar keine politikpsychologischen Analysen machen oder irgendwelche großen staatstragenden Gedanken. So schlicht ist das. Sie haben, die jungen Leute, das jetzt gefressen über Jahre hinweg, dass die Lehrer, die ja denn meist rot-grün sind, sie indoktriniert haben, die Medien haben sie indoktriniert. Eigentlich wurden sie nur indoktriniert. Und jetzt sagen die sich plötzlich, wisst ihr was, jetzt reicht's? Jetzt reicht's. Und das ist so mein Gefühl, was ich habe. Und jetzt ist die Verantwortung, die wir haben, das sage ich aber zugleich, auch als Journalisten, dieses Wachwerden zu kanalisieren. Also es darf jetzt auch nicht in die falsche Richtung gehen. So nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war ja die 68er. Sie haben alles zerstört. Sie haben Familie zerstört. Sie haben ja alles zerstört. Bis hin zu RAF, die Morde. Das darf nicht kommen.
Sehen Sie auch eine positive Zukunft für die CDU bevorstehend? Da wurde ja unlängst Friedrich Merz als Kanzlerkandidat vorgestellt. Geht es jetzt auch mit der CDU wieder eher aufwärts?
Also der Merz hat ja nur einen Feind eigentlich. Das ist weder die AfD noch Grün und Rot und wer weiß was, sondern der Hauptfeind sitzt in Bayern, Markus Söder. Man muss sich nur noch mal die Pressekonferenz angucken, wie die beiden die Kanzlerkandidatur verkünden und das Gesicht von Söder sich angucken. Das heißt, Herr Söder hat schon Herrn Laschet, den früheren Kanzlerkandidaten, klein gehalten und das Wahlergebnis war denkbar schlecht. Und der größte Gegner von Merz, der tut mir ja fast leid, ich kenne sie beide ja sehr, sehr gut, der Merz tut mir ja schon leid, der Hauptfeind ist nach wie vor Söder, der nicht verknausen kann, dass er das nicht geworden ist. Die CDU verrennt sich jetzt in einer Notkoalition, das hat man in Thüringen ja jetzt gesehen in der Landtagsdebatte, wo wir zu Anfang drüber gesprochen haben, in diesen Stalinistenclub BSW. Das heißt, sie bauen eine Brandmauer gegen das Fleisch vom eigenen Fleisch, also quasi die ehemaligen CDU-Leute in der AfD. Da machen sie eine Brandmauer, bei BSW nicht. Das führt, und das ist ja Ihre Frage, in meinen Augen droht der CDU eine Spaltung. Dieses lässt sich nicht mehr unter einem Dach verkaufen. Dazu kommt ja noch, dass führende CDU-Leute wie Wüst in Nordrhein-Westfalen und dieser Herr Günther, wird in der Schweiz keiner kennen, in Schleswig-Holstein, die sind ja fasziniert von Schwarz-Grün. Mhm. Auf der anderen Seite sagen inzwischen, also Söder, dann Bayern, also mit mir unter keinen Umständen. Wie kann man das unter einen Hut bringen? Das geht gar nicht. Also ich sehe eher eine Spaltung der CDU, als ein Neuerstehen, denn die CDU wird nicht als Opposition empfunden. Sie ist ja keine Opposition, sie macht doch alles mit.
Was wiederum bedeuten würde, würde die CDU gespalten, mehr Vielfalt für die Wähler, noch ein breiteres Parteienspektrum, noch eine belebtere Demokratie in Deutschland?
Ja, also belebt ist die Demokratie auf jeden Fall, egal durch was. Es kann ja auch sein, dass aus wie Democratia Christiana, aus einer in Italien, aus einer gespaltenen beziehungsweise untergehenden CDU überhaupt nichts Neues mehr wird, sondern sich das verteilt auf andere Parteien. Ist ja alles möglich. Aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich habe in den 50 Jahren meines Berufslebens, außer das Jahr 1989 mit der friedlichen Revolution im Osten, nicht so ein spannendes Jahr erlebt und jetzt Jahre eigentlich. Also Sie können zum Beispiel als junger Journalist dankbar sein, jetzt aktiv zu sein. Es ist die spannendste Zeit, die es gibt. Der gesamte Westen ist im Umbruch, besonders Deutschland ist im Umbruch. Die Wirtschaft geht vor die Hunde, das ehemals mächtige Land bricht förmlich in sich zusammen. Die Brücke in Dresden ist nur das Beispiel dafür. Und das Parteiensystem ordnet sich neu. Das ist wahnsinnig spannend. Also ich würde sagen, Ende offen. Man weiß nicht, was daraus kommt. Aber auf jeden Fall ist das Positivste, dass das Volk endlich wach wird. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt dieser Virus im positiven Sinne dann aus dem Osten in den Westen überschwappt, dass die Leute sagen, jetzt reicht es uns. Wissen Sie, ich habe ja einen Spot gemacht bei der Jungen Freiheit, als Edeka, dieser Lebensmittelkonzern, sagte, liebe Kunden, auf keinen Fall AfD wählen. Und ist es nicht interessant, dass dann rauskam, 5 Minuten später, dass Edeka dasselbe für Adolf gemacht hat. Als Adolf Hitler an die Macht kam, hat Edeka den Kunden erklärt, wir stehen zum Führer. Die Mitarbeiter haben sogar Parteiabzeichen gehabt. Da sieht man mal, wie hirnrissig eine Firma ist, die diese Vergangenheit hat und die warnen jetzt vor der AfD. Das ist ja alles in sich zusammengebrochen, diese ganzen Kampagnen. Das heißt, wir erleben, ja, wie soll ich sagen, eine Selbstermächtigung des Volkes. Also insofern sind wir plötzlich eine kleine Schweiz. Das Volk sagt, also die Parteien können doch machen, was sie wollen. Wir sind das Volk. Und jetzt sage ich dazu, die Parole war ja 89, wir sind das Volk. Und dann, wenige Wochen später, mit der Parole, wir sind ein Volk. Und das ist das wichtigste Anliegen, was ich habe, dass die Spaltung nicht noch tiefer wird. Die ist tief genug. Wir müssen wieder zusammenwachsen und sagen, wir sind ein Volk. Es geht um Deutschland und es ist mir völlig egal, ob das jetzt, das wird ja wieder eine Nazi-Parole, wenn ich jetzt sage, wir sind jetzt für Deutschland, das heißt ja, oh, das ist ja, nein, alle, gucken Sie mal, Milei in Argentinien, Trump in USA, letztlich auch Österreich jetzt, wo ja Wahlen sind, die sagen, ihr Lieben, Globalisierung hin und her. Zuerst geht es um unsere Heimat und um unser eigenes Land. Wir wollen niemand ausgrenzen, aber zunächst geht es darum, was haben wir davon, wenn es uns schlecht geht, dann können wir auch sogar niemandem mehr helfen. Also ich glaube, das ist eine unglaublich positive Entwicklung.
Sie haben ja, um es untertrieben zu formulieren, auch schon einiges erlebt, haben aber vorhin von der wahnsinnig spannenden Zeit gesprochen in Deutschland. Das geht ja noch viel weiter. Wir haben einen unglaublich interessanten, wenn auch tragischen Ukraine-Krieg. Ja. Wir haben einen Krieg in Nahost. Wir haben die Wahlen in Amerika, einen brennenden südamerikanischen Kontinent. Wir haben China, die als große Bedrohung gilt. Afrika, wo man nicht so weiß, wohin die Reise geht. Haben Sie eigentlich so eine Zeit in Ihrer ganzen Karriere, haben Sie sowas schon mal erlebt?
Nein, in dieser Zusammenballung absolut nicht. Das hat es wirklich nie gegeben, weil, wie gesagt, die Welt ja so schön geordnet war. Ich habe sie ja nur erlebt im Kalten Krieg, also da war Osten und West und alles war wunderbar geregelt, bis wieder Ungarn ja anfing und dann eben die Ossis, wie ich sage, ich bin ja ein Wessi, also Mitteldeutschland, sich aufmachte, dieses Ganze zu zerstören. Dann haben wir jetzt 30 Jahre eigentlich wieder diesen Trott gehabt, der Westen gibt den Ton an. Und jetzt, wir wollen ja kein neues Fass aufmachen, das ist ein Thema für sich. Die Selbstüberschätzung Europas. Wir glauben immer noch, das alte Europa, wo alle mit gefalteten Händen gucken und sagen, die Wirtschaftsmacht, das ist alles. Europa marginalisiert sich selbst immer mehr. Stichwort BRICS-Staaten. Die eigentliche Macht ist doch jetzt bei einem Land Brasilien, Indien, China, Russland. Ob wir das jetzt gerne wollen oder nicht. Der Ukraine-Krieg, das ist ein Angriffskrieg der Russen. Das ist völlig klar. Nur, dass daraus eine Feindschaft gemacht wird, statt die Freundschaft, die ehemalige, zu nutzen, damit endlich Frieden ist. Und jetzt hetzen wir auch noch gegen Russland. Das heißt, wir verlieren im Endeffekt, wir sind nur Verlierer, nur Verlierer. Irgendwann sitzen wir hier mit Deutschland und Luxemburg und Belgien und glauben, wir seien eine Weltmacht. Ja, das ist doch lächerlich.
Die Welt ist im Umbruch, Sie beschreiben das sehr schön. Warum kommt es am Ende trotz allem gut? Warum geht nicht eines Tages in mehr oder weniger unmittelbarer Zukunft die Welt in Flammen auf?
Weil zum Schluss die Wahrheit siegt, da bin ich der festen Überzeugung, weil immer mehr Menschen, das erlebe ich teilweise hautnah bei Vier-Augen-Gesprächen, sich zurücksehnen nach Traditionen und nach Wurzeln. Sie fragen, irgendwo müssen wir doch einen Halt haben. Und dann kann ich nur Otto von Habsburg zitieren, den großen Europäer, der mir vor 50 Jahren, das war eines meiner ersten Interviews bei der ARD, gesagt hat, Europa gibt es nur unter dem Kreuz. Das heißt, Europa ist christlich, jüdisch-christlich geprägt. Wenn wir diese Wurzeln aufgeben, geht alles kaputt. Und für mich ist das hochinteressant, wenn ich also zum Beispiel die Kommentare und Interviews von Roger Köppel höre, wo plötzlich dieses geistige Fundament immer mehr eine Rolle spielt. Also da geht mir ja das Herz auf, dass ein Urliberaler plötzlich sagt, ohne Christentum funktioniert das hier alles nicht. Wir dürfen unsere Wurzeln, wenn wir die abschneiden, ist es doch wie in der Natur, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass alles kaputt geht, verdorrt und keine Früchte mehr sind. Und das ist eines der ganz positiven Geschichten, dass viele jetzt sagen, wir sind eigentlich entwurzelt. Die Leute wissen doch gar nicht mehr, was los ist. Sie wissen gar nicht mehr, was es war, was ist unwahr. Sie werden überhäuft mit Informationen overnewsed and underinformed. War ja schon der Schlachtruf von Neil Postman in den USA, die Warnung vor der Manipulation vor 50 Jahren. Das heißt, wir sind überinformiert, meist aber Belanglosigkeiten. Aber wir haben keine Grundlage mehr, um alles einzuordnen. Und darin sehe ich ja die große Aufgabe der alternativen Medien. Auch das, was Sie machen mit der Weltwoche. Dass man in diesem ganzen Informationschaos so eine Schneise wie im Dschungel schneidet und sagt und den Leuten Orientierung gibt und vor allem Mut gibt. Also es hat ja keinen Sinn, ich sage mir immer, die Welt braucht keine Panikmacher, sondern Mutmacher. Sie braucht auch keine Bedenkenträger, sondern Hoffnungsträger. Also Leute, die auch ein bisschen was ausstrahlen. Ich finde das teilweise so schrecklich. Also ich meine, die Linken haben sowieso keinen Humor. Aber es gibt ja manche Konservative, die sind so verbissen, so ach, da möchte ich auch sagen, weißt du, ich will ja nicht mit jemandem an einem Tisch sitzen, wo die Milch gleich sauer wird, wenn der da reinguckt. Man muss das Ganze mit einem Optimismus sehen und mit einem begründeten Optimismus. Und mein Grund ist eben, dass ich glaube, dass es sich zum Guten wendet, weil man eins nicht einkalkuliert hat bisher, nämlich das Volk. Die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein des Volkes. Und das ist eine völlig neue Dimension. Die wollen nicht dieses betreute Denken, betreute Meinen, betreute Handeln, betreutes Wählen. Wir werden ja jetzt überall betreut. Die sagen, wir brauchen die Betreuung gar nicht, wir machen das alles selbst. Und besser kann es doch gar nicht sein. Und dann haben sie plötzlich Kant mit dem Aufklärungsbegriff, befreie dich aus den selbstverschuldeten Unmündigkeiten, und die Bibel, Jesus Christus, und sogar Bert Brecht, wer die Wahrheit weiß und sie Lüge nennt, ist ein Verbrecher, haben sie plötzlich alle unter einem Dach. Also wenn wir dieses kulturelle Erbe wieder zum Leben erwecken, dann kann es ja nur gut werden.
Herr Horne, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Und alle guten Dinge sind drei, das wiederholen wir dann irgendwann. Also ganz herzlichen Dank, lieber Roman Zeller, und auch allen, die uns jetzt zugehört haben. Hoffentlich hat es Ihnen ein bisschen Mut gegeben.
Hoffen wir. Vielen Dank.